Es ist in gewisser Weise bezeichnend, dass ich hier in einem linken Zentrum sitze und hier zu einem Vortrag geladen wurde. An anderer Stelle hier in Dresden zumindest war ich bisher noch nicht eingeladen, auch nicht von der evangelischen Kirche. Da hat man sich über den Bericht, den ich da über die Evangelikalen in Sachsen geschrieben habe, zwar sehr aufgeregt, auch öffentlich, aber man hatte eigentlich nicht die öffentliche Auseinandersetzung gesucht, außer dass hinter vorgehaltener Hand mir von irgendwelchen Pfarrern Grüße ausgerichtet wurden und gesagt wurde, wie schön das ist, dass ich das mal geschrieben habe, dass das in der evangelischen Kirche in Sachsen schon für Diskussionen sorgt. Aber laut waren eigentlich nur die Stimmen, die behauptet haben, ich hätte keine Ahnung, es wäre eine Unverschämtheit, ich würde eine Meinungsdiktatur errichten wollen. Das hat der Jurist der evangelischen Landeskirche Sachsen über die Sonntagszeitung ausrichten lassen. Insofern freue ich mich natürlich besonders, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben zu diskutieren, auch mit Leuten aus dem evangelikalen Spektrum, die ich hier schon gesehen habe, die eigentlich bisher auch die Diskussion oder die Auseinandersetzung verweigert hatten, also Nachfragen, Anfragen. Warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war, dass ich mitbekommen habe, dass in der evangelischen Landeskirche Sachsen darüber diskutiert wurde, ob Pfarrerinnen und Pfarrer, schwule oder lesbische Pfarrerinnen und Pfarrer, im Pfarrhaus leben dürfen, ob sie eine Kirchgemeinde betreuen dürften. Und da gab es relativ heftige Auseinandersetzungen, die auch dazu geführt haben, dass Leute gefordert haben, eine Bekenntnissynode auszurufen, dass die Synode Das hat mich schon sehr gewundert, dass diese Diskussion in der Kirche darum so heftig war. Wie Sie es nennen, auf die Straße gehen und dass dort auch Politiker bei sind, etablierte Politiker aus den Volksparteien dort mitmachen, mitlaufen und Reden halten. Das hat mich schon sehr gewundert und da habe ich mich gefragt, was sind einfach die Ursachen dazu? Und damit habe ich mich in meinem Bericht auseinandergesetzt. Und die Spur führt, wenn man Evangelikalen und darunter gibt es meiner Meinung nach fundamentalistische Strömungen und auch fundamentalistische Christen. Gleich nochmal zu dieser Trennung, die meiner Meinung nach so glatt nicht zu machen ist. Und diese Spur führte mich ins Erzgebirge und ins Vogtland, wo dieser Geist meiner Meinung nach in einer Art und Weise etabliert ist, was man jetzt erstmal nicht denken würde, nicht hält. Das heißt, dass es eine Gegend ist, wo der evangelische Protestantismus bzw. eine bestimmte Strömung integraler und auch bestimmender Bestandteil ist der Gesellschaft und einen dominierenden Einfluss auf diese Gegend ausübt. Ich weiß nicht, ob jemand mit Gramsci vertraut ist, mit dem Begriff der Hegemonie bei Gramsci. Und ich würde sagen, die vertreten dort eine hegemoniale Position. Also alles, was daneben existiert oder vielleicht sogar nicht existiert, hat es schwer. Und außer Sportvereine und Kirche sind da die Angebote, besonders auch an Jugendliche, sehr rar. Das halte ich für problematisch und habe das auch in diesem Bericht problematisiert. Was auch dazu gehört, ist, dass es dort auch einige Unternehmen gibt, die offen sich zu ihrem christlichen Glauben in ihrem Unternehmertum bekennen. Das ist auch was man eigentlich eher so aus den USA von den Evangelikalen kennt. Und der evangelikale Theologe Stefan Holthus hat gesagt, neben Baden-Württemberg ist Sachsen das Bundesland, wo die Evangelikalen hier in der Bundesrepublik am stärksten vertreten sind. Und das macht sich meiner Meinung nach auch in der Landeskirche hier bemerkbar. Wer sind die Evangelikalen? Das ist ja eine Frage, die wird relativ viel diskutiert, die ist relativ schwierig zu beantworten. Evangelikale gehören nämlich verschiedenen protestantischen Strömungen an. Sie können sich als reformiert, lutherisch, baptistisch, methodistisch, organisiert sein. Wie viele Evangelikale gibt es eigentlich? Viele Leute sind immer überrascht, wenn man über sie redet, weil man immer denkt, das ist eine Bewegung aus den USA. Das würde deren Anhängerschaft sich seit den 70ern verdoppelt hätte und sich mittlerweile nach Angaben der World Evangelical Alliance auf eine 500 Millionen Menschen weltweit beläuft. In Deutschland spricht der Dachverband Deutsche Evangelische Allianz von 1,3 Milliarden sogenannter bekennender Christen, organisiert in Freikirchen, Hauskirchen, unabhängigen Gemeinden und Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche. In Sachsen ist das Verhältnis ungefähr, würde ich sagen, 50-50. Die einen sind in Freikirchen organisiert und dann gibt es die hier traditionell pietistisch, stark konservativ geprägte Gemeinschaftsbewegung vom Gnadenauer Verband, die zu den da sind die Zahlen nicht soweit nicht bekannt oder die werden da eher geschätzt und die geben keine Zahlen an für alle Freikirchen. Das mit dieser Gemeinschaftsbewegung, die ist nämlich in der evangelischen Kirche hier in Sachsen organisiert und das ist eine Besonderheit, denn während sich die Strukturen dieser Gemeinschaftsbewegung in anderen Bundesländern vermehrt ohne Verbindung zur evangelischen Volkskirche bilden, versteht sich der sächsische Gemeinschaftsverband als Erneuerungsbewegung innerhalb der sächsischen Landeskirche und zählt gleichzeitig zu den Organisationen, die sich der DEA, der Deutschen Evangelischen Allianz, zugehörig fühlen. Zur Orientierung, das sind die, die derzeit geschlossen in die Bekenntnisinitiative eingetreten sind und da auch maßgeblich mitwirken. Das sind die, die in der kirchlichen Diskussion hier in Sachsen versuchen, dass homosexuelle Paare nicht im Pfarrhaus leben dürfen, was in allen anderen Landeskirchen der Fall ist. In vielen anderen Landeskirchen ist es auch so, dass dort eine Einsegnung stattfindet von lesbischen und schwulen Paaren. Das ist in Leipzig, sage ich schon, was ist christlicher Fundamentalismus? Also viele Definitionen und das sind auch Definitionen aus Lexikas, die von kirchlichen Verlagen und so weiter rausgegeben werden. Die sagen, die berufen sich auf die sogenannten Fundamentals, auf Annahmen, begriffen werden und als nicht hinterfragbar gelten und die absoluten Gehorsam finden. Bibeltreue Christen und oder ich will davor noch was sagen. Ich beschäftige mich mit christlichem Fundamentalismus nicht aus theologischer Perspektive. Also mein Thema ist nicht eine Abgrenzung innerhalb dieser unterschiedlichen Lehren. Das ist für mich nicht interessant, sondern ich beschäftige mich mit christlichem Fundamentalismus aus gesellschaftskritischer Perspektive. Das heißt, ich schaue von dem Standpunkt eines gesellschaftlichen Pluralismus, der weitgehend akzeptiert ist eigentlich und durchgesetzt ist in der Gesellschaft, auf das, was christlicher Fundamentalismus ist, auf kirchliche Bewegungen und klopfe die sozusagen ab auf Anhaltspunkte und Elemente christlicher. Die sogenannten christlichen Fundamentalisten Glaubensauffassungen vertreten, die sich zum Teil massiv auch von einem aufgeklärten Protestantismus unterscheiden. Das heißt, für mich ist das Hauptproblem, dass es einen religiösen Absolutheitsanspruch gibt oder Ansprüche gibt, die auch gesellschaftliche Deutungsmacht beanspruchen und die meiner Meinung nach die Religionsfreiheit verstanden auch als Freiheit von der Religion unterminieren. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt diese Forderung, dass Sterbehilfe, aktive oder passive Sterbehilfe, aus christlicher Sicht ist das eine Sünde, weil über Anfang und Ende des Lebens entscheidet für viele Christen und vor allen Dingen auch für fundamentalistische Christen, entscheidet Gott. Und weil das so ist, gibt es den Anspruch in Gesellschaften, egal ob man gläubig ist oder nicht, dass dieser Anspruch gesetzt werden soll, dass der für alle gelten soll. Ja, nicht nur, dass wir machen keine Sterbehilfe, wir machen da nicht mit, sondern der Anspruch ist, das soll für alle gelten. Das, was in unserem Glauben begründet liegt, soll für alle gelten. Das ist für mich problematisch und das unterminiert die Freiheit von der Religion. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, was passieren würde, wenn islamische Religionsgemeinschaften ähnliche Ansprüche vertreten würden. Das Problem ist also, dass meiner Meinung nach ein christlicher Fundamentalismus nicht zwischen religiöser Gewissheit und staatsbürgerlicher Freiheit unterscheidet und sich auch gegen eine pluralistische Gesellschaft richtet. Mein Problem ist auch, und damit habe ich mich in dem Bericht befasst, wenn auch nur am Rande, und das kann ich heute gar nicht. Ist nach innen. Das ist also sozusagen, dass dieser Gehorsam, der dort gefordert wird, die sozusagen den Ausstieg aus diesem Glauben gefunden haben, mit Leuten, die damit konfrontiert waren und damit auch große Probleme bis auch psychische Probleme hatten. So, muss ich hier mal weiter. In Sachsen, und ich möchte heute gar nicht so weit über Sachsen reden, ich möchte da nur auch kurz Ross und Reiter hier in Sachsen benennen, ist, würde ich sagen, ist die fundamentalistische Avantgarde hier in Sachsen, ist das Evangelisationsteam und die Arbeitsgemeinschaft für Weltanschauungsfragen, kurz AG Welt, und jetzt auch in bestimmten Punkten die sogenannte Bekenntnisinitiative. Avantgarde-Position heißt für mich, dass sie im Umfeld der evangelischen Landeskirche eine Vorhut bilden, die eine gesellschaftliche, eine Zuspitzung in gesellschaftspolitischen und in Glaubensfragen provoziert und auch dort direkt die Konfrontation und den Streit sieht. Das eine Beispiel, das hatte ich schon benannt, da geht es um diese Bekenntnisinitiative. Allerdings ist es auch so, dass ich, was ein Problem ist, was ich auch anschneide in diesem Bericht oder auch stark kritisiere, ist, dass sich diese fundamentalistischen Gruppen bei Missionierungs- und Rekrutierungsveranstaltungen ganz klar auf kirchliche Unterstützung, also auf die Unterstützung der evangelischen Landeskirche stützen und darauf auch angewiesen sind und da auch meines Erachtens relativ stark toleriert werden und dass dort eine Appeasement-Politik gefahren wird. Mein Fokus ist, wie schon gesagt, kein theologischer, sondern ein gesellschaftskritischer. Ich konzentriere mich in diesem Bericht auf fundamentalistisch verstandene religiöse Geh- und Verbote, die im politischen Raum eingefordert werden, wie dieses Beispiel der Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Wenn also mit Berufung auf Religion antimodernistische Ziele über den Rahmen der Glaubensgemeinschaft hinaus politisch verfolgt und gesellschaftlich durchgesetzt werden sollen. Das heißt, also Wolfgang Wippermann, den einige hier wahrscheinlich kennen werden, haben das, was ich gerade beschrieben habe, Sakralisierung der Politik genannt. Das funktioniert in beide Richtungen. Der Marsch für das Leben versucht, Einfluss auf die Politik zu nehmen, ja, und das dort durchzusetzen. Dieses Verbot des Schwangerschaftsabbruchs, weil niemand über Anfang und Ende des Lebens bestimmen darf. Und Politiker, die sich in meiner Meinung nach falscher Weise auf ihre religiöse Zugehörigkeit in ihrer politischen Funktion berufen. Hierzu ein kurzes Zitat der Deutschen Evangelischen Allianz, mit der wir uns heute noch ein paar Mal beschäftigen werden. Zitat: Da Gott sein Reich in dieser Welt baut, schickt er seine Leute auch in die Politik. Sein befreiender Einfluss und seine gerechte Macht sollen gerade auch dort zunehmend sichtbar werden. Die Hauptkampffelder eines christlichen Fundamentalismus auf dem Feld der Politik ist der Kampf für etablierten Rechte gegenüber anderen Religionen, maßgeblich des Islams. Das heißt, einen islamischen Feiertag kann es nicht geben und soll es nicht geben, weil sozusagen die muslimische Religion mehr oder weniger als minderwertig verstanden wird. Das ist ein relativ großes Feld der Auseinandersetzung. Darüber rede ich aber heute auch nicht. Das können wir vielleicht in der Diskussion noch machen. Er richtet sich, der christliche Fundamentalismus, aber auch gegen ein als Orientierung. Genau, und damit wären wir sozusagen beim Schwerpunkt meines heutigen Vortrags, nämlich das Kampffeld Familie, Geschlechterpolitik und so weiter. Und aus aktuellem Anlass möchte ich dann in der zweiten Hälfte meines Vortrags auf das Verhältnis vom christlichen Fundamentalismus zum Rechtspopulismus und zurück eingehen anhand dieser Schwerpunktsetzung von Familienpolitik. Wenn es zwischendurch Verständnisfragen gibt, könnt ihr die auch gerne jetzt zwischendurch stellen. Aber ich glaube, ja, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Zentrum der fundamentalistischen Gesellschaftskritik ist also das Feld Familie und die Angst vor der Zerstörung der Familie. Und dabei wird davon ausgegangen, dass alle gesellschaftlichen Entwicklungen unter dem Aspekt ihrer Auswirkungen auf die Familie betrachtet werden. Und eine intakte Familie ist natürlich eine traditionelle Familie, die als Garant christlicher Kindererziehung und der Gesellschaft gelten. Familie, Glaube und Bibel und Moral werden als unlösbare Einheit begriffen, aus der sich Wohl und Wehe der anderen gesellschaftlichen Institutionen unmittelbar ableiten. Die Geschlechterrollen sind aus Sicht der christlichen Fundamentalisten von Gott zugewiesen und für beide Geschlechter, Männer und Frauen, unterschiedlich. Gleich sind sie nur, da sie in einer gottgewollten Ordnung wechselseitig aufeinander bezogen sind. Mann und Frau müssen also gleichermaßen ihre Aufgaben erfüllen. Die soziale Rolle der Frau als Mutter und Hausfrau und Stütze des Mannes und Erzieherin der Kinder wird im fundamentalen Denken als von Gott gegeben, anerkannt und deshalb auch als natürliche Anlage der Frau verstanden. Hauptfeind in diesem Kampffeld sind die Errungenschaften des Feminismus, des Gender Mainstreaming, Homosexualität und pluralistische Lebensweisen. Wir bleiben nochmal in Sachsen. Christa Maria Steinberg vom Evangelisationsteam. Sie ist dort angegeben als Unterstützerin und auch Mitglied und als Kinder- und Jugendpsychologin ist sie nach eigenen Aussagen auch am Evangelischen Schulzentrum in Chemnitz Beraterin dort für Kinder. Das ist relativ erschreckend zum Teil aufgrund der Position, die sie dort vertritt. Sie hat einen relativ aufschlussreichen Beitrag geschrieben zu Gender Mainstreaming. Ich habe auch versucht, mit Frau Steinberg zu sprechen. Sie spricht nicht mit mir. Und deshalb werde ich mich hier weitestgehend auf den Text berufen und hier ein wenig zitieren. Gender Mainstreaming, das heißt, im Namen der Emanzipation würden Familien zerstört, Abtreibung gefördert, der Status der Mutter lächerlich gemacht und der Mann als Oberhaupt der Familie demontiert. Gender Mainstreaming sei eine radikal feministische Ideologie, deren Ursprung bis zum Vater Friedrich Engels zurückzuverfolgen sein. Elemente aus dem Sozialismus der 68er-Bewegung ausfindig. Gender Mainstreaming funktioniert außerdem, das ist auch die große Verarsche, wie ein U-Boot. Gleichberechtigung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie würden nämlich versprochen. In Wahrheit würden aber ganz andere im Verborgenen liegende Ziele verfolgt. Und das ist die Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit, die Auflösung der traditionellen Familie durch die Verstaatlichung der Kleinstkindererziehung und eine lieblose Sexualität, die auf Lustbefriedigung reduziert ist. Frau Steinberg unterstellt dem Gender Mainstreaming außerdem totalitäre Züge und sie suggeriert, im Gender-Zeitalter sei ein Leben im traditionellen Rollenmustern, Eheschluss oder Familiengründung nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, was daran falsch ist. Ich habe das, was Gender Mainstreaming bedeutet. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss es hier niemandem so richtig erklären für den Fall der Fälle. Ich habe das nochmal genauer in diesem Bericht dargelegt, was Gender Mainstreaming eigentlich sein soll. Weitere Vertreter ist zum Beispiel, und das möchte ich nochmal sagen, auch weil wir hier in Sachsen ist, Gabriele Kubi. Sie schreibt relativ viele Bücher dazu und sie sagt, der neue Gendermensch soll geschaffen werden, der selbstbestimmt, ob er Mann oder Frau sein will, ob hetero, lesbisch, bi, schwul oder trans. Die Federführung liegt beim Familienministerium. Das Material zur Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen verbreitet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich sage das deshalb, weil Gabriele Kubi war, ich habe leider das Jahr vergessen, ich glaube es war 2009, Sachverständige zum Thema Gender Mainstreaming im Sächsischen Landtag eingeladen von der CDU. Ja, da gibt es noch andere berühmte Beispiele. Jetzt möchte ich aber dazu übergehen, weil wir halt auch über dieses Feld der Politik reden wollen oder ich das relativ wichtig finde gerade. Wer oder was steht für dieses Familienbild, für dieses antipluralistische, patriarchale Familienbild in der Politik? Und das möchte ich auch euch näher bringen. Der Evangelikalen hier in Deutschland und ich lese euch die vor. Damals ging es um die Europawahl ist. Und zwar richtet sich das nach den 10 Geboten auch. Das ist sozusagen das Gebot. In diesem Wahlprüfstein zur Erklärung steht dann, dabei stand den Frauen und Männern nicht ein unbestimmter Gott vor Augen, sondern der Gott, der uns in der Bibel bezeugt ist. Auch wenn und gerade weil in unserem Volk Glaubens- und Gewissensfreiheit herrscht, ist die bewusste Bejahung der Verantwortung vor diesem Gott ein Staatsziel. Wir möchten von politisch Verantwortlichen wissen, wie sie zu dieser Zielvereinbarung stehen. Deshalb fragen wir, sind Sie bereit, Gesetzesvorhaben danach zu beurteilen, ob sie mit den biblischen Grundlagen und dem christlichen Menschenbild übereinstimmen? Fordern Sie mit uns, dass es wieder zur in den Schulen zu vermittelnden Allgemeinbildung gehören muss, wenigstens die Kernaussagen der Bibel zu kennen? Sind Sie für die Beibehaltung des christlichen Religionsunterrichts in der Schule? Das ist relativ harmlos. Wie stehen Sie zum Versuch, christliche Aussagen und christliche Symbole aus der Öffentlichkeit zu verbannen? Sind Sie der Auffassung, dass wir in Zweitens, du sollst nicht Ehe brechen. Ehe und Familie sind die kleinsten Verantwortungsgemeinschaften in der Gesellschaft. Weil dem so ist, ist auch die Zunahme der Ehescheidungen nicht nur ein privates, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Ehescheidungen und Ehebruch und die Folgen der Situation von Patchwork-Familien werden in der Öffentlichkeit, insbesondere in den Medien, als Normalfall gehandelt und nicht selten tendenziell dem Modell Ehe und Familie gegenüber sogar bevorzugt. Andererseits vermittelt die staatlich finanzierte Kondomkampagne den Eindruck, dass Sexualität keineswegs an treue und verlässliche Partnerschaft gebunden sein soll. Deshalb fragen wir, sind Sie bereit, die Propagierung Familie bzw. zu verhindern? Sind Sie für die Beibehaltung des Ehegattensplitting? Wollen Sie das Lebenspartnerschaftsgesetz wieder zurücknehmen? Wollen Sie, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften die gleichen Rechte in unserem Staat genießen wie homosexuelle Ehen? Sind Sie der Auffassung, dass auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften Adoptionsmöglichkeiten erhalten sollen? Wie stehen Sie zur Gleichberechtigung von Mann und Frau angesichts um sich greifender islamischer Vorstellungen? In Klammern Kopftuchverhüllung Zwangsheirat, Fehlehe. Das kann man ja vielleicht mal so sacken lassen. Ich möchte dem noch kurz noch hinterher schicken, was Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften gesagt hat, als es darum ging, die Lebenspartnerschaften steuerlich der Ehe gleichzustellen. Das ist sozusagen vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden, ist aber noch nicht durchgesetzt worden von der derzeitigen CDU-Regierung auf Bundesebene. Diese Gleichstellung bezeichnet Hartmut Steeb als diskriminierend. Zu eigen machen und Argumentation einer pluralistischen Gesellschaft sich hier auch gerne zu eigen machen. Diskriminierend heißt, jemand wird aufgrund irgendeiner Art von Zugehörigkeit oder Positionierung in irgendeiner Weise benachteiligt. Und eine Gleichstellung sieht die DEA sozusagen als Benachteiligung. Also obwohl diese Entscheidung keine finanziellen Auswirkungen auf die klassische Ehe haben wird und haben würde, sieht sie sich durch diese Gleichstellung benachteiligt. Und an anderer Stelle bezeichnet Hartmut Steeb Homosexualität übrigens auch als schöpfungswidrig. Weiter mit den Wahlprüfsteinen. Das hatte ich auch schon angesprochen, dass Menschen nicht über Leben und Sterben anderer Menschen entscheiden können, ist eine der Grundübereinkünfte menschlicher Gesellschaften. Die Verfassungsgefüge mehrfach abgesichert. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Dennoch gibt es zurzeit eine gesetzliche und gesellschaftliche Akzeptanz Stammzellen, die Zulassung von Kindstötungen im Mutterleib in den ersten 3 Monaten nach vorausgegangener Beratung, die Rechtsmäßigkeit von Kindstötungen im Mutterleib aus bestimmten Gründen bis zur Geburt. Unbestritten bedeutet zum Beispiel die Feststellung einer möglichen späteren Behinderung durch die pränatale Kindes. Und jetzt wieder die Fragen dazu, was gedenken Sie zu tun, um diese Tötungen einzudämmen? Beabsichtigen Sie weitere Lockerungen des Embryonenschutzgesetzes und des Stammzellengesetzes? Wollen Sie Kindestötungen wegen festgestellter Behinderung im Mutterleib weiter zugelassen wissen? Wollen Sie dauerhaft gesetzliche Euthanasieregelungen verhindern? Euthanasie heißt, also im Wortsinn, ist es sozusagen auch Sterbehilfe, kann man das auch nennen, also eine Tötung. Euthanasie ist natürlich in Deutschland ein durch den Nationalsozialismus vorgeprägter Begriff. Und das ist natürlich auch Absicht, den so zu verwenden, um sozusagen diesen Geist, diese Dramatik damit zum Ausdruck zu bringen. Was meiner Meinung nach eine massive Verharmlosung des Nationalsozialismus nicht unbedingt unmittelbar bedeutet, aber was diese Verharmlosung durchaus in Kauf nimmt. Wollen Sie dauerhaft, das hatte ich schon vorgelesen, nächste Frage, wie stehen Sie zur Forderung, innerhalb der Europäischen Union in allen Ländern ein Recht auf Abtreibung zu installieren? Wollen Sie die Unterstützung von Abtreibungsmaßnahmen durch Organisationen der Vereinten Nationen unterbinden? Das heißt, wir sind jetzt sozusagen bei diesem Thema Lebensrecht. Da wird, wie ich jetzt gehört habe, auch noch ein bisschen was zu kommen. Deshalb jetzt nur ganz kurz, Lebensschützer fordern eine kompromisslose Abtreibung des straffreien Schwangerschaftsabbruchs, egal unter welchen Bedingungen die Befruchtung erfolgt. Und egal unter welchen Bedingungen heißt eben auch, egal unter welchen Bedingungen. Martin Lohmann, auch bekannt als der katholische Kettenhund, Anmelder des Nein, auch nicht bei Vergewaltigung soll soll es ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch geben. Das würde er seiner Tochter auch nicht erlauben, selbst wenn sie vergewaltigt wird. Und das sind dann, wie gesagt, Menschen, die sich einbilden im Geist des Christentums, im Geist der Nächstenliebe und so weiter zu argumentieren. Und das heißt sozusagen, und das gilt eigentlich für alle Bereiche, was aus Glaubensgründen nicht gewollt ist, wird im Fall zum Beispiel von Schwangerschaftsbrüchen häufig als Ursache von psychischen und physischen Problemen angegeben. Auf ganz vielen Seiten, und das ist mittlerweile ein großes Problem im Internet, wenn ich Schwangerschaftsabbruch eingebe, lande ich zuerst auf den Seiten der Anti-Abtreibungsgegner, die dort nämlich Hilfe anbieten. Andere Organisationen, zum Beispiel die, die eine offene Beratung vornehmen, dürfen gar nicht dafür werben. Das ist nämlich sozusagen dafür, warum man auf diesen Seiten landet. Und da lernt man dann, dass man auf jeden Fall einen psychischen Schaden, oder nicht auf jeden Fall, aber dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass man einen psychischen Schaden davon trägt, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, und dass man, dass die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs und andere Krankheiten auch sehr hoch ist. Diese Debatte um diesen und das, da geht es jetzt wieder auch in dieses Feld der Politik rein, vermischt sich in bestimmten Regionen auch mit bevölkerungspolitischen Diskussionen. Also es gab in den Nullerjahren auch die Initiative sozusagen hier von den, als hier noch geschrumpft wurde in den Bundesländern des Ostens, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und Sachsen, gab es von den Familienministern dieser Bundesländer eine Initiative, diesen hart erarbeiteten Kompromiss der jetzigen Straffreiheit bis zur so und so vierten Woche, das wieder aufzuheben, weil man ja nicht genug Kinder habe in den Bundesländern, weil die Leute wieder Kinder kriegen sollen. Gleichzeitig berufen sich diese Leute auch, und das ist dann diese unheilvolle Verquickung, berufen diese Leute sich wieder auf ihren Glauben, weil man nicht über Anfang und Ende des Lebens entscheiden soll. Genau. Soweit erstmal. Wenn man sich diese Wahlprüfsteine der DEA anguckt und sich überlegt, was man eigentlich wählen soll, wenn man jetzt nach den Vorgaben oder nach den Empfehlungen der DEA wählen würde, würde man vielleicht bei der CDU landen, aber hätte trotzdem zumindest auf Bundesebene große Probleme. Weil man scheut sich zwar davor zu sagen, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und Ehe sind gleichberechtigt. Das dauert sozusagen noch in dieser Durchsetzung. Und das hat nichts damit zu tun, Und andererseits versucht man sozusagen aber auch zu verhindern, dass so eine Diskussion in der CDU um diese Schwangerschaftsabbrüche nochmal aufkommt. Und da gibt es immer wieder Rangeleien auch in der CDU. Was sich aber jetzt seit neuestem anbietet für diese Position, ist, die AfD zu wählen. Und weil diese Partei, und jetzt komme ich zu einem Teil, der ist relativ neu und der steht auch nicht in meinem, der ist jetzt auch nicht und des Rechtspopulismus befasst. Und meine These dazu ist, dass ein christlicher Glaube natürlich auf jeden Fall ohne Rechte und rechtspopulistische Auffassungen auskommt, aber dass für den Rechtspopulismus die Idee des christlichen Abendlandes und die Pose des Kulturkampfes, wie wir beides auch bei christlichen Fundamentalisten finden, natürlich essentiell ist. Für Rechtspopulisten und fundamentalistische Christen steht das christliche Abendland auf zwei Säulen, nämlich der patriarchalen Familie, die Elemente daraus habe ich jetzt benannt, was sozusagen dort die Ziele ist, und das finde ich sowohl für Leute, die das hier gerne für Sachsen nachgucken wollen, die gucken einfach auf der Seite der AG Welt von Thomas Schneider nach Anmelder des Marsch für das Lebens in Annaberg-Buchholz auch. Genau. Und deshalb sind natürlich Christen für Rechtspopulisten als Wählerpotenzial prädestiniert, möchte ich mal sagen. Oder zumindest, also jetzt nicht dieser nicht aufgeklärte liberale Protestanten, sondern Leute, die im evangelikalen Spektrum christlich-fundamentalistische Positionen vertreten. Ich möchte das jetzt weiter am Beispiel der AfD ausbuchstabieren und möchte euch Beatrix von Storch, mittlerweile Mitglied des EU-Parlaments im Familienausschuss, vorstellen. Sie hat die Wahl zur Leiterin dieses Ausschusses verloren, glücklicherweise möchte ich ja fast sagen. Und Frauke Petri, Meinungsführerin der Partei im Bereich Familienpolitik, die sich noch nicht so intensiv geäußert hat bisher. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Sowieso muss man bei der AfD immer noch gucken, weil die Programmatik da ja auch noch relativ unausgereift ist zum Teil oder noch gar nicht vorliegt. Frauke Petri hat aber in dem Wahlkampf gefordert, die Drei-Kind-Familie wichtig dazu zu sagen, weil ich glaube, das hat sie auch gemeint und sie spricht auch von der deutschen Drei-Kind-Familie. Jede Familie soll also drei Kinder bekommen, weil wir mehr Kinder in Deutschland brauchen. Und sie möchte eine Volksabstimmung über Schwangerschaftsbrüche, Abbrüche, und gleichzeitig möchte sie das Familienwahlrecht. Das heißt, also wie das genau funktionieren soll, ist mir jetzt gerade gar nicht klar. Ob denn, wenn ich drei Kinder habe, wähle ich also für vier Leute. Also ich habe die Stimmen der Kinder werden mir wahrscheinlich irgendwie zugeschlagen, sobald die noch nicht wählen dürfen.
So ist es, genau so ist es.
Ja?
Wird aber anders diskutiert, bis ich keine Frau hat.
Da können Sie ja dann später nochmal aufklärend ergänzen. Genau. Robert Zollitsch, das ist ein Katholik, ein leitender Bischof hier in Deutschland, der aber auch Grußworte spricht an den Marsch für das Leben regelmäßig. Ich glaube, auch dieses Jahr bin mir aber nicht sicher, aber letztes Jahr bin ich mir da ziemlich sicher. Der hat gesagt, man soll die AfD nicht wählen. Also es gibt natürlich auch Christen, die sagen, für uns kommt die AfD nicht in Frage, relativ viele. Ich sage, einen Brief vorlesen, den Beatrix von Storch an Robert Zollitsch geschrieben hat, weil er nämlich gesagt hat, die AfD sollte man lieber nicht wählen. Und sie schreibt, ich muss noch mal kurz was trinken. Von Ihnen hätten die deutschen Bürger eine Verteidigung christlicher Werte erwartet. Nun sehen Sie mit Erstaunen einen katholischen Bischof, der das Einführen eines Machtstrukturprojektes dem Schutz christlicher Werte vorzieht. Sie warnen vor der Wahl der Alternative für Deutschland, nicht vor der der Piraten oder der Grünen, die anders als die AfD klar unchristliche Werte vertreten. Für die AfD ist zum Beispiel die Familie die Keimzelle der Gesellschaft, also Vater, Mutter, Kind. Die Piraten werben mit Vater, Vater, Kind. Die Grünen wollen die Homo-Ehe. Die deutsche Verfassung bezieht sich auf Gott. Das dahinterstehende Menschenbild ist ein jüdisch-christliches. Die europäische Verfassung kennt keinen Gott. Das Menschenbild ist ein utilitaristisches, das den Nutzen in den Vordergrund stellt, nicht Werte. Europa ist nicht eine Währungseinheit durch Zwang, sondern eine Wertegemeinschaft in Freiheit, die sich auf der Identität des christlichen Abendlandes begründet. Sehen Sie das anders? Herr Erzbischof, ist es nicht Ihre Aufgabe, sich für den Schutz christlicher Werte einzusetzen und sich um die Armen und Schwachen zu kümmern, statt sich auf die Seite von Macht und Geld zu stellen? Die evangelikale Nachrichtenagentur IDEA lobt Beatrice von Storch ziemlich häufig. Schreibt zum Beispiel lobend, Storch kämpft für strenge Abtreibungsgesetze und gegen die Homo-Ehe. Über ihr Engagement gegen Sterbehilfe und Abtreibung heißt es, für sie als evangelische Christin ist die AfD gegenwärtig die beste Möglichkeit, diese ethischen Werte politisch umzusetzen. Frau Petri wurde auch gefragt, warum sie nicht in die CDU gegangen ist. Und sie hat gesagt, ja, das hat sie überlegt, aber das war ihr nicht konsequent genug. Und außerdem ist der Aufstieg in der Partei relativ schwierig. Und sie will sozusagen, sie hat noch sowas gesagt, wie sie ist so doll wertgebunden, dass einfach für sie die CDU nicht in Frage kam. Ich kriege das jetzt nur sinnmäßig hin. Beatrix von Storch schreibt bei CutNet auch hin und wieder. Und dort warnt sie wieder vor der staatlichen Umerziehung, die zum Ziel habe, den bipolaren Geschlechterzwang aufzubrechen, die Geschlechter zu dekonstruieren, die Zwangsheterosexualität zu bekämpfen und die Sexualisierung der Gesellschaft voranzukommen. Ein anderes Mal schreibt sie, dass die EU eine Sexualausbildung ab der Grundschule plane, Masturbationslehreinheiten für 0- bis 4-Jährige fordere und ein Recht, also die EU will ein Recht auf Abtreibung als europäisches Menschenrecht einführen. Jetzt ist jüngst von Andreas Kemper im Auftrag der und sie beschimpft Andreas Kemper als Linksradikalen, das vorweg. Seine Studie heißt jedenfalls Keimzelle der Nation zur Geschlechterpolitik der AfD nach der Europawahl 2014. Und da wird vor allem kritisiert, Storchs Kampagne im Netzwerk Zivile Koalition, wo da ist aber auch Vera Lengsfeld übrigens bei, das ist so eine Art APO. Organisation, die relativ stark finanziert auch ist. Und in ihrer Internetzeitung Freie Welt oder auf der Internetseite, die sie auch betreibt, familienschutz.de und abgeordnetcheck.de, wurde während einer von, also der Bestseller-Autor Akif Pirinci, ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, hat eine Hetzkampagne angestoßen gegen die Kasseler Universitätsprofessorin Elisabeth Tuida. Und hier bei dieser Hetzkampagne sind sozusagen, ist dieses Storch-Netzwerk als Multiplikator aufgetreten, sagt Kemper. Sie hat nämlich einen Sexualleitfaden vorgeschlagen und da sagt sie auch, und das ist sozusagen der Stein des Anstoßes, man solle in den Schulen, wenn man sozusagen über Sexualität aufklärt, auch über Masturbation mal reden. Also das ist ein ganz moderates Buch von einer Soziologin. Und dieser Pirinci schreibt, nimmt dazu auf seiner Facebook-Seite Stellung und schreibt dort, noch vor 30 Jahren hätte man so eine Alte in den Knast gesteckt und sie so lange dort behalten, bis sie verrottet wäre. Und Tuida sei eine dummschwätzende und ausschließlich ihr abartiges Sexualleben im Auge behaltende, irre Lesbe und sexbesessene Zwangsjackenkandidatin. Frau von Storch hat diese Kritik verbreitet und nannte sie sehr sachlich. und hat es verlinkt und gespiegelt auf all diesen Internetforen und Seiten, die sie zusammen, also dieses, ich nenne es Netzwerk von Storch, weil der später, und die Diskussion ist, und deshalb hat sie so für Aufsehen also gesorgt, die hat sich dann so hochgeschaukelt, dass diese Kasseler Universitätsprofessorin Morddrohungen bekommen hat von Leuten, dass sie offen mit Vergewaltigung gedroht wurde. Und das betraf unter anderem auch Mitverfasserin dieses Bandes, um den es da ging. Und das ist natürlich relativ hart, erfüllt unter anderem auch Strafrechtsbestände. Und das alles passiert in Berufung auf ein christliches Familienbild. Es gibt vielleicht nochmal ich wollte nochmal kurz diese Gruppe Christen in der AfD vorstellen. Eine Parteigruppierung, die sich in Baden-Württemberg gegründet hat und eine Grundsatzerklärung veröffentlicht hat, in der sich neben Positionen wie das Abtreibungsverbot, Verbot von Sterbehilfe und so weiter, auch die Ablehnung der EU-Mitgliedschaft der Türkei findet, dem Schutz der christlichen Familie und der Ablehnung der Gleichsetzung von mit gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zu finden ist und auch die Forderung nach dem Vorrang der Erziehung im Elternhaus gegenüber staatlich organisierten Erziehung. Also der Schulzwang, ich weiß gar nicht, wie ich es hier nennen soll, in Deutschland, man muss zur Schule gehen, man kann nicht gehomeschoolt werden. Und die Argumentation dieser Leute in den USA und auch derjenigen, die sozusagen jetzt aus Deutschland Asyl bekommen haben in den USA, ist, dass da sozusagen die darwinistische Entstehungslehre gelehrt wird und nicht die kreationistische, und das wollen sie ihren Kindern nicht antun. Genau, und jetzt zum Ende, also ich hatte eben schon ein paar Portale genannt, ein paar Medien, die sozusagen eine Scharnierfunktion besitzen, und das sind die Medien von Beatrix von Storch, zwischen Rechtspopulisten und christlichen Fundamentalisten sozusagen. Und das ist einmal von christlicher Seite CutNet und meiner Meinung nach zum Teilen auch oder zum großen Teilen auch von IDEA und neurechte populistische Medien wie die Junge Freiheit. Auch Theo Lehmann, ehemaliger Pfarrer hier aus mehrmals ein Interview gegeben. Er ist mittlerweile pensioniert und, soweit ich weiß, Gründer des Evangelisationsteams und ist Träger der Demokratiemedaille des Bundeslandes Sachsen. Natürlich gehören auch dazu Political Incorrect und PI News, also die Medien der Pro-Bewegungen, das EF-Magazin Eigentümlich Frei, das Kompaktmagazin CutNet Österreich, hatte ich schon gesagt. Und alle gemeinsam haben, man stößt auf sie, wenn man nach christlich-kirchlichen Stichworten googelt. Und das ist auch eine Strategie. Also es gibt Leute, die haben sich in Aussätzen näher mit dieser Scharnierfunktion dieser Seiten befasst und das sozusagen eruiert. Ja, jetzt wäre ich erstmal am Ende meines Vortrags und würde jetzt sagen, dass wir vielleicht nach einer ganz, ganz kurzen Pause oder sowas in die Diskussion starten können. Dankeschön.
Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr alle konntet die Pause nutzen, um ein bisschen Luft zu holen und eure Gedanken ein bisschen greifen zu lassen. Wir würden jetzt anfangen mit der Nachfragerunde und ich würde es persönlich gut finden, wenn wir erstmal Fragen zu dem Vortrag stellen können, alle, um eventuelle Missverständnisse oder dergleichen erstmal auszuräumen. Dann eben mit weiterführenden Fragen, vielleicht Fragen noch an die Referentin zu anderen Themenkomplexen, die vielleicht damit im Zusammenhang stehen, fortzusetzen und dann so bald oder solange noch Zeit bleibt, dann in der Diskussion fortzuführen. Genau, Die Runde ist eröffnet. Gibt es noch Fragen erstmal zu dem Vortrag oder genau, Verständnisfragen?
Ja, bitte. Ja, mal zu Prozentzahlen. Wie viele Leute sind denn als anfällig zu betrachten? Also die im Falle eines Falles AfD zufällig plötzlich fundamental dann gegen die digitalen Gruppen wählen würden, sagen wir mal Sachsen und Baden-Württemberg.
Also es gibt ja, immer eine Wahlauswertung, Forsa, Umfragen und so weiter. Und die würden eigentlich sagen, dass. Und sie sagen das, was sie immer sagen, wenn es darum geht, wer wählt eigentlich böse Parteien. Wie die NPD. Und man sagt dann immer, die Wählerschaft ist jung, männlich. Ja? Und was für mich relativ überraschend war eigentlich, christlich. Und ja, das ist halt eine quantitative Umfrage gewesen. Man weiß jetzt auch gar nicht, also dieser Fragebogen, der ist nicht öffentlich zugänglich gewesen, wie da was abgefragt wird. Also die Forsa behauptet zum Beispiel, Christen wählen das nicht. CDU-Wähler würden die AfD gar nicht wählen. Also und deshalb ist es sozusagen qualitative Untersuchungen, wie jetzt zum Beispiel die von dem Herrn Kemper. Es gibt auch oder diese Äußerungen, die es dazu gibt, die legen da auch einen Fokus drauf und sagen natürlich, und die CDU hat ja auch Angst, dass ihnen da am rechten Rand die Leute verloren gehen von der CDU, die würden das schon so sehen, dass das sozusagen eine Gefahr ist da, ne? Also gerade was jetzt so doch sehr stramm konservativ Wähler verloren gehen an die AfD. Aber Umfragen, quantitative Umfragen haben das jetzt bisher nicht ergeben, jedenfalls nicht, die ich mir dort angeguckt habe. Aber das ist halt die Frage, wie man danach fragt. Und deshalb kann ich da jetzt leider gar keine Antwort drauf geben.
Sind Sie so zufrieden mit der Antwort? Oder?
Ja, nee, das ist klar, weil die Frage bestimmt die Antwort. Und man kann das Antwortergebnis manipulieren, indem man die Frage in einem bestimmten Sinne stellt. Von daher sind das dann völlig unterschiedliche Prozentwerte.
Dann gibt es weitere Nachfragen. Miss persönlich.
Achso,
habe ich nicht gesehen. Entschuldigung.
Ja, wir hatten vorhin eine der Fragen, die dabei war, hat sich auf den öffentlichen Raum bezogen und dieses christliche Symbolik im öffentlichen Raum. Die Frage kam mir sehr absurd vor, weil mir nicht klar war, worauf das da abzielt. Also es hat sich irgendwie so eine Art
Kruzifix-Diskussion in Schulen. Kruzifixe in Schulen, ja oder nein, darauf bezieht sich das.
Okay. Kann man sagen, dass diese Evangelikalisierung tatsächlich die gleichen Kategorien, zum Beispiel beim Thema Gender Mainstreaming oder beim Thema Homo-Ehe teilen, wie das auch diejenigen teilen, die das befürworten? Also reden die zwei Gruppen aneinander vorbei oder kann man tatsächlich sagen, dass sie von dem gleichen Inhalten der jeweiligen Sache ausgehen? Also weil das auch vorhin bei dem Gender Mainstream ja so überspitzt dargestellt worden ist, ist das eine bewusste Aktion oder ist das einfach oder findet gar keine konstruktive Auseinandersetzung von mir aus auch auf einer fundamentalistischen Art und Weise von Seiten dieser Gruppierungen statt?
Also ich kann nicht in die Köpfe der Leute reingucken. Deshalb kann ich nicht behaupten, es wäre sozusagen ein bewusstes Missverstehen dessen, was Gender Mainstreaming eigentlich ist. Aber der Eindruck ist natürlich da. Also zu sagen, das ist eine Art eine U-Boot-Theorie, die sagt, es geht um Gleichberechtigung und um die Gleichstellung von Mann und Frau, vor allen Dingen im öffentlichen Dienst, greift das ja zu sagen, nein, es geht um sexuelle Umerziehung und so weiter und um die Zerstörung der klassischen, traditionellen Familie von Mann und Frau. Und das heißt es eben nicht, sondern man sagt, und die wird auch nicht in Frage gestellt, sondern es wird diesem Modell, werden andere Modelle, nämlich zum Beispiel, dass Männer auch Männer und Männer Kinder erziehen können, Frauen und Frauen Kinder erziehen können, das wird sozusagen dem gleichgestellt, vielleicht nicht, aber man versucht dort die Benachteiligung rauszunehmen. Darum geht es. Und zum Beispiel, wir hatten das gerade draußen nochmal, man geht beim Gender Mainstreaming davon aus, dass es sozusagen Geschlechterzuschreibungen gibt, Rollenzuschreibungen, die vor allen Dingen sozial geprägt sind und die kein sachlich Tradition herrühren und sozusagen einem Glauben verpflichtet sind oder Ressentiments einem Ressentiment verpflichtet sind. Und da sagt man, dass man versucht, diese Ungleichheit sozusagen, indem man zum Beispiel, was Maßnahmen des Gender Mainstreaming sind, ist zum Beispiel sowas wie der Girls Day oder sowas. Und beim Girls Day gehen beispielsweise Schülerinnen in Betriebe und an Orte und schauen sich Berufe an, die Männer dominiert sind. Und das sind teilweise auch Berufszweige, die wollen gerne Frauen haben. Und solche Tage, solche Initiativen, die werden im Sinne des Gender Mainstreamings sozusagen gefördert. War das eine Antwort auf deine Frage ein bisschen?
Ja, also war mir der Initiative schon zwischen beiden Parteien gegeben hat, wo möglicherweise diese Kategorien hätten nicht kennenlernen können.
Also ich weiß nicht inwiefern, also natürlich, es gibt ja immer Auseinandersetzungen darüber, im Europaparlament wird es eine Auseinandersetzung darüber geben, in den Parlamenten gibt es eine Auseinandersetzung darüber, ob, wann, wie das akzeptabel ist, dass irgendetwas der traditionellen Familie gleichgestellt wird. Diese Diskussion gibt es ja. Also die wird in Sachsen geführt, die wird auf EU-Ebene geführt und die wird auch hin und wieder, wenn es um entsprechende Gesetze geht oder hier über dieses, um dieses Ehegattensplitting oder sowas, dann werden diese Diskussionen ganz klar geführt. Also die Positionen treffen aufeinander, würde ich sagen.
Eine Nachfrage? Ja.
Vielleicht willst du sagen, Name Matthias Schmidt, ich bin von der Sächsischen Bekenntnisinitiative. Von daher vielleicht nicht einfach die Frau sein, sondern aus meiner Sicht gibt es das kaum. Weil wer im Raum weiß, dass Gender Mainstream eine Querschnittsaufgabe der Bundesregierung schon ist. Ne? Haben Sie leider nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, wie es euch da geht an der Stelle, aber es ist eigentlich relativ wenig bekannt, was dahinter steht. Oder höre ich mich da jetzt sogar noch?
Ich denke, das schon bekannt ist durchaus, was mit dem Begriff Gender Mainstreaming.
Okay, weil es kam jetzt nicht so raus. Ich meine, mit dem Girls Day gehen wir voll mit, aber ich meine, am Anfang, Sie haben es ja zitiert, fingen Sie ja mit Judith Butler an,
zum Beispiel. Nö, ich habe nichts von Judith Butler
gesehen. Nee, ich sage es, Sie haben es nicht zitiert. Dass du eben nicht als Frau geboren wirst, sondern zur Frau gemacht wirst. Und da wird es dann spannend in der Situation, wenn man sich dort drüber. Soziales Geschlecht. Und da ist eigentlich die Spannungsfeld. Aber das würde wahrscheinlich den ganzen Raum sprengen, dieses Ordens.
Ich denke auch, also jetzt gerade im Moment, wo es eigentlich um Nachfragen gehen sollte.
Ja, genau, würde ich sagen, deswegen
erstmal da weiter.
Aber ich möchte dazu was sagen. Also klar, diese Trennung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht, so wie sie auch diskutiert wird, da geht es ja auch darum, sozusagen Grenzen da zu diskutieren. Ab wann ist es eigentlich sozial oder biologisch? Das Gender Mainstreaming erkennt biologische Unterschiede an. Das ist ganz klar in diesen Vorschriften des Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming sagt, okay, wenn das so ist, wenn jemand aufgrund seines Geschlechts oder seiner biologischen Voraussetzungen in irgendeinem Bereich benachteiligt sein sollte, dann muss es dafür einen gesellschaftlichen Ausgleich geben. Und um den ist man sozusagen bemüht. Und natürlich gibt es in der Gender-Debatte diese Diskussion, wann hört biologisches Geschlecht zwei biologische Geschlechter, Männer und Frauen.
Da hinten gibt es noch eine
Nachfrage. Die Nachfrage wäre sozusagen, du hast gesagt, dass in Sachsen dieser Fundamentalismus relativ stark ist. Hast du sozusagen eine Begründung dafür? Oder also wird das von einer friedlichen Revolution her, dass dort die Kirche eine Rolle gespielt hat, groß? Oder, also ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall.
Ich sage, die sind stark hier in Sachsen, weil diese evangelikalen Strömungen, sie dann wahrscheinlich unter Umständen ja auch, Teil der evangelischen Kirche sind. Also dieser Gemeinschaftsverband, die wiederum unter diesem Dachverband Gnadenauer Verband sind, das sind pietistisch, das ist nochmal eine bestimmte Strömung, die auch sich teilweise zum evangelikalen Glauben rechnet oder auch rechnen lässt. Die sind, und das ist im Unterschied zu anderen Bundesländern, sind die Teil der evangelischen Kirche. Und im Vergleich zu den anderen Landeskirchen gilt Sachsen zusammen mit Baden-Württemberg als sehr konservative Landeskirche. Was sich zum Beispiel, gibt es sowas, also es gibt da so Prüfsteine, vielleicht gibt es sowas wie eine Einsegnung von homosexuell oder nicht, ja oder nein, überprüfen lässt. Und warum die stark sind, ist zum Beispiel, dass es gab diese Diskussion, Pfarrdienstrecht hieß das, wo drin reingeschrieben werden sollte, die Homosexuellen, die sollen auch im Pfarrhaus leben dürfen. Es gab eine Empfehlung 2010 von der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die gibt immer Empfehlungen an die anderen Kirchen irgendwie weiter. Die sind aber mehr oder weniger, die sind relativ frei in der Umsetzung von diesen Beschlüssen. Es hat nun relativ lange hier gedauert, bis die Synode dazu überhaupt einen Beschluss gefasst hat. Und sie hat die Empfehlung der EKD nicht übernommen, sondern es gab einen Kompromiss. Man hat gesagt, nee, grundsätzlich soll das jetzt nicht erlaubt sein, sondern in Ausnahmefällen sollen die dort leben dürfen. Also das war sozusagen schon ein Kompromiss, wo man schon davon ausgehen kann, dass es relativ starke Kräfte gibt innerhalb dieser Synode oder innerhalb dieser Kirche, die nicht an der 1:1 Übernahme interessiert waren und da sozusagen einen Kompromiss erzogen. Wieder gekippt. Obwohl es ein demokratischer Beschluss der Synode war, konnten Leute, ich möchte gerne ausreden, Sie können das sicherlich ergänzen gleich noch. Obwohl das sozusagen ein demokratischer Beschluss war, wurde der gekippt und ist jetzt wieder unter Diskussion. Ja, und in diesem Rahmen, und das hatte ich vorhin schon erzählt, hat sich die Bekenntnisinitiative gegründet. Zu dieser Frage, ob was das mit dieser friedlichen Revolution oder sowas zu tun hat. Das hatte ich mich auch gefragt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und in Gesprächen mit Leuten aus der Kirche ist es eigentlich so, dass die haben immer gesagt, naja, dass es dass die Kirche eine relativ liberale Einrichtung war zu Zeiten der DDR und auch Räume geschaffen hat für Leute, die sich dort zur Wehr zu setzen. Die sagen aber auch, es hat danach so etwas wie ein konservatives Rollback zum Teil in den Kirchen gegeben. Aber auch in Sachsen ist das noch relativ gespalten. Also der Raum Leipzig beispielsweise, der Kirche, das Land Leipzig und Land, also irgendwie heißt dieser Verband, ich krieg's nicht mehr zusammen, die haben auch einen offenen Brief geschrieben gehabt im Rahmen dieser Diskussion. Die gelten wiederum als relativ liberal immer noch. Und das gibt es auch. Das ist auch ein Flügel in der Landeskirche. Aber da gibt es halt auch sozusagen Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, die sind vergleichsweise im bundesweiten Vergleich sehr stark.
Ja, und 25 Jahre CDU-Regierung, da war nicht viel. Ja.
Eine weitere Nachfrage?
Ich muss einfach mal korrigieren. Ich bin Mitglied der Kirchenleitung in Sachsen. Die Fakten stimmen so nicht. Die EKD hat ein Gesetz gemacht zum Pfarrdienst. Das ist so als blöd, wenn man das hier erklären muss, aber wenn Sie es so dezidiert erzählen, muss ich es gerade rücken. In dem Gesetz war ein Paragraph, sagen wir mal, überhaupt nicht formuliert. nämlich die Frage, wer ein Pfarrer ist, wie lebt. Und jetzt haben die Landeskirchen unterschiedliche Lücke gefüllt. Dazu gab es ein Gesetz zu machen. Der Beschluss über die Ausnahme, dass gleichgerechte Partnerschaften, wenn sie verpartnert sind, im Pfarrhaus leben können, ist ein Kirchenleitungsbeschluss. Es ist nicht der Beschluss der Synode, die das Parlament der Kirche darstellt. Also insofern ein Gremium, was sich aus mehreren Institutionen zusammensetzt und das gemacht hat. Die Synode hat darüber nicht befunden. Sie hat nur das zur Kenntnis genommen, sie hat versucht, den Gesprächsprozess anzuregen, aber der Beschluss, der das erlaubt, in Ausnahmefällen, stammt aus der Kirchenleitung. Das muss man einfach sagen, und es ist nichts zurückgenommen worden. Das ist das Ärgernis zum Beispiel derer, die diesen Beschluss ablehnen, dass das nach wie vor besteht. Und damit müssen wir uns abfinden. Die Landeskirche selber hat schon immer eine pietistische Linie gehabt in bestimmten Bereichen unserer Kirche. Ich bin selber dort in der Jugendarbeit groß geworden. Ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Das Thema ist jetzt durch diesen Beschluss nochmal neu heraufbeschworen worden. Und jetzt wird es von der Gesellschaft wahrgenommen. Die Landeskirche hat aber schon immer eine pietistische Tradition, die sie auch in gewisser Weise stark gemacht hat in dem Widerstand gegen die DDR.
Zu letzterem, weiß ich nicht, klar, von mir aus waren die Pietisten auch stark im Widerstand gegen die DDR. Die waren ja auch sehr antikommunistisch, aber darüber will ich gar nicht diskutieren. Und dieses Kirchenleitungs- und die Synode hat natürlich hier in Dresden, bei der Synode gab es dazu einen Beschluss, dass hier gibt es ja eine Berichterstattung zu. Und da müsste diese Berichterstattung ja grundfalsch sein. Und da müsste man dann vielleicht nochmal gucken. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir jetzt, glaube ich, jetzt hier nicht führen können, weil Sie sagen so, ich sage so.
Gibt es noch weitere Nachfragen jetzt an diesem Moment? Hier vorne waren auch noch zwei Fragen. Vielleicht hast du.
Genau, mich hat interessiert, ob es bei dieser Bewegung irgendwie missionarische Bestrebungen gibt oder ob es gerade vielleicht auch zu einem Aufkeimen in Anführungsstrichen dieser Einstellung kommt, da ja auch die neue Rechte irgendwie gerade sich im Aufschwung befindet, dass du dazu irgendwas hin.
Also natürlich gibt es missionarische Bestrebungen. Also es gibt natürlich. Wollen Christen, und das würde, da würde jetzt auch kein Christ sagen, oh mein Gott, bitte nicht, dass hier Leute zum Glauben übertreten. Und das, die Frage ist natürlich, wie man das betreibt. So. Und es gibt sogenannte vom Evangelisationsteam, wir haben ja hier auch jemanden hier, der könnte das noch viel besser erklären. Die machen sozusagen Evangelisationsveranstaltungen und darin enthalten ist ein charismatisches Element, was für Leute, die das nicht kennen, glaube ich, zum Teil relativ befremdlich ist. Man soll sozusagen vorne ans Kreuz kommen und öffentlich sein Leben in Gottes Hände geben. So, und das ist so ein klassisch oder so ein starkes missionarisches Moment. Und es gibt auch sowas wie die Kindermissionierung. Und also die ist auch unter Evangelikalen relativ umstritten, zum Teil, ob man sowas mit Kindern machen sollte, sozusagen. Damit befasse ich mich auch in meinem Beitrag. Sowas ist sozusagen umstritten, das gibt es hier, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so stark verbreitet, also auf jeden Fall nicht in der Landeskirche, sondern das ist, das macht das Evangelisationsteam und die nutzen dafür zum Teil natürlich auch die Räume von der Landeskirche.
Da gab es eine weitere Frage. Kannst du sagen, dass es bei der Sächsischen eine Stellungnahme oder eine öffentliche Position zu diesen fundamentalistischen Einstellungen?
Ich habe den Anfang der Frage leider nicht verstanden, weil die Tür da gerade geschlappert hat.
Sag einfach nochmal, kein Problem. Gibt es in der sächsischen CDU zu diesen fundamentalistischen Einstellungen eine öffentliche Position?
Ich weiß jetzt gar nicht so ganz, was du meinst. Also einzelne Vertreter der CDU sind Teil dieser Strömung, würde ich sagen. Ich würde da Herrn Flath, Fraktionsführer der CDU beispielsweise, zuzählen. In Chemnitz hatte bundesweit auch jemand für Furore gesorgt, nämlich Blechschmidt hieß der, glaube ich, Kreistagsabgeordneter. Der Thomas Schneider ist auch Kreistagsabgeordneter. Positionierung dagegen ist vollkommen undenkbar, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, also der Vorteil daran, dass diese fundamentalistischen Strömungen noch in der Landeskirche sind, ist ja der Vorteil, dass dann zumindest noch demokratische Prozesse wirken können, wenn es zum Beispiel um solche homophoben Beschlüsse geht oder möglicherweise homophoben Beschlüsse. Es ist natürlich für mich so die Frage, wäre das denn so gut, wenn diese fundamentalistischen Strömungen ausgekoppelt wären? Weil natürlich dann das Problem wäre, dann wäre das ja außerhalb der Kontrolle der evangelischen Kirche und dann könnten gar nicht mehr so demokratische Prozesse wirken. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, auf der einen Seite wird natürlich sehr stark kritisiert, dass kirchliche oder sagen wir mal so fundamentalistische Strömungen in die Realpolitik eingeschmoren. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sich als nicht-religiöser Mensch sich sehr stark in so eine innerreligiöse Debatte mit einem die man selber vielleicht gar nicht durchblicken kann. Da ist für mich nochmal die Frage, wo werden da die Grenzen der eigenen Zugänglichkeit für möglicherweise innerchristliche Debatten, wo es ja auch unterschiedliche Meinungsspektren gibt, gezogen. Das sind zwei Fragen, sorry.
Ich habe deine zweite Frage nicht verstanden. Ich
kann ja kurz versuchen, das zusammenzufassen, inwieweit sozusagen man als Nichtgläubiger sich in Debatten innerhalb der Kirche sozusagen hineinversetzen kann. Also was Fragen der Religiosität und der Auseinandersetzung darum in der Kirche. Also ich glaube, das ist ja eigentlich
genau richtig, ja, das war
die Frage gewesen.
Ja, das ist ja eine Frage, die stellt sich bei jedem Punkt. Also kann man über die ISIS berichten, wenn man nicht Teil der ISIS ist? Also um es jetzt mal ganz zugespitzt zu formulieren, geht das oder muss ich erst Leuten den Kopf abschlagen, um da irgendwie mitreden zu können? Das ist natürlich, wo man sagen muss, natürlich und ich weiß, dass theologische Debatten sind, sondern ich führe hier eine oder ich fordere auch eine gesellschaftskritische Debatte. Und wo du gesagt hast, naja, ist das so eine strategische Frage, war das ja, wäre das genau, aber trotzdem, das ist meiner Meinung nach eine strategische Frage, wie die Kirche jetzt damit umgeht. Okay. Und wo ich sagen würde, das ist gar nicht meine Angelegenheit, sondern das ist sozusagen Angelegenheit der evangelischen Landeskirche, das für sich zu klären. Und mein Eindruck mit problematischen Positionen, homophoben Positionen beispielsweise, anti-islamistischen Positionen beispielsweise, dass man versucht, diese Debatten darum zu vermeiden. Und das, finde ich, ist ein Ärgernis, weil die sozusagen häufig unwidersprochen bleiben. Und zwar, das ist die Gemeinden, die und wo solche Positionen vertreten werden, dass die ist natürlich, es gibt da keine messbare Zahl irgendwie für und dass die sehr aktiv in der Kirche ist. Und man will sich die nicht verprellen, man will nicht, dass die aus der Kirche austreten, was vielleicht auch was mit Geldfragen zu tun hat oder Ähnlichem. Das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen, aber ich finde, es ist eine innerkirchliche Diskussion, die meiner Meinung nach vermieden wird und man versucht, eine Appeasement-Politik zu machen. Und ich finde, dass sich die evangelische Landeskirche in der vorführen lassen. Nämlich insofern, dass die Kirchenleitung, die Synode und auch der Bischof selbst stark angegriffen wurden und man sozusagen auch gefordert hat, dass man die nicht mehr als Kirchenleitungsgremien anerkennt. Und die Lutherische Landeskirche hat darauf reagiert, indem sie monatelange Gesprächsprozesse oder in monatelangen Gesprächsprozessen war und versucht hat, die Leute zu beknien, dass sie doch von dieser Position öffentlich abrücken. Und das haben die nicht gemacht. Und dann ist einer rausgeflogen, der hat seinen Rauswurf eigentlich noch relativ gut öffentlich vermarkten können. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem, dass es keine klare Abgrenzung gibt. Es gibt natürlich auch liberale Kräfte in der evangelischen Landeskirche hier in Sachsen, die auch klare Positionen haben, aber die sind nicht sonderlich laut.
Jetzt eine weitere Frage.
Michael Kaufmann vom Evangelischen Aktionsteam, weil vorhin gerade gefragt worden ist, wie denn das abläuft, so eine Woche oder so ein Ruf zur Entscheidung. Es ist eigentlich genau das, was bei jeder Konfirmation abläuft. Ich frage, ob Leute, auch in der Verkündigung von der Bibel her, ob die Leute Jesus nachfolgen wollen. Und die haben die freie Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Das mag jeder denken, wie er will, das ist ja jeden seine Sache. Was ich bei dieser ganzen
Geschichte. Und Kinder, haben die eigentlich dann die freie Entscheidung? Wie frei können Kinder darüber entscheiden eigentlich, wenn sie in so einer Situation irgendwie geraten und dann diese Aufforderung da kommt? Wie frei sind denn Kinder?
Nein, also erstens habe ich keine Kinderwoche gehalten, aber in jedem Kindergarten, in jeder Schule werden Werte vermittelt. Es ist doch eine Illusion zu glauben, dass alles wertfrei passiert. Aber das wäre nochmal ein anderer Punkt. Ich wollte nur sagen, was stellt mich diese Tatsache, dass ich das erkläre und sage, jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Warum gehöre ich in die rechtsextreme Ecke? Das ist nur ein Rätsel. Das kann ich nur weit von mir weisen und sagen, das stimmt einfach nicht.
Herr Kaufmann, Sie müssen sich da auch keine Sorgen machen, weil niemand stellt Sie in die rechtsextreme Ecke. Das steht nicht. Das steht nicht in dem Bericht drin. Es steht dort drin, dass es sozusagen Überschneidungen gibt bei bestimmten Einstellungen. Nämlich eine homophobe Einstellung ist problematisch und es hat Andockpunkte zu einer rechten Gesinnung. Anti-islamische Rassist ist Teil eines Rassismus und hat dort auch Andockpunkte. Und es ist nicht, sie sind kein Rechter, weil sie sozusagen auf ihre, meiner Meinung nach, fragwürdige Art missionieren, sondern sie sind für mich eine problematische Person aufgrund ihrer Position. Und ich finde ihre Position einfach falsch. Ich finde nämlich nicht, dass gelebte Homosexualität ein Problem ist. Ich finde auch nicht, dass der Islam eine minderwertige Religion ist.
Hab ich noch behauptet.
Okay, hier vorne gab es noch eine Nachfrage.
Ja, also grundsätzlich, ich stelle gleich meine Nachfrage, grundsätzlich fände ich es schön, wenn wir weiter in den Dialog eintreten könnten, weil genau das finde ich spannend, dass Sie heute hier sind und ja, weil ja eben ganz unterschiedliche Leute im Raum sind und das finde ich total spannend, was Sie jetzt immer so auch nachfragen. Genau. Ich habe den Bericht gelesen und finde es total gut, dass Sie den geschrieben haben und was Sie darüber schreiben. Weil da viele Dinge drin sind, die, wo ich denke, krass, also aus der Jungfreiheit zitieren, finde ich echt irgendwie, das geht nicht. Und wollte Sie nochmal ganz konkret fragen, was für Sie der Unterschied ist zwischen fundamentalistisch und konservativ? Ob Sie das an Politikfeldern konkret immer festmachen oder nochmal an anderen Punkten? Weil das kommt in dem Bericht, finde ich, an einem Satz auch, wird nicht ganz deutlich. Und das scheint für mich dann die Frage, also wo Sie da die Unterschiede sehen. Und auch gerade eben haben Sie ja von diesem Wahlprüfstein berichtet, von der Evangelischen Allianz. Und dann haben Sie gesagt, naja, theoretisch würde man dann, wenn man das bejaht, bei der CDU landen. Aber jetzt hat man ja noch die AfD. Also auch da für mich nochmal die Frage, wo würden Sie sagen, der Unterschied zwischen konservativ und fundamentalistisch?
Also ich glaube, es ist gar nicht mal so richtig eine Frage, ob es jetzt, was ist der Unterschied zwischen konservativ und fundamentalistisch und oder wenn ich diese Frage trotzdem beantworten soll, dann würde ich erstmal sagen, der Unterschied ist ein gradueller, kein grundlegender. Es gibt aber Leute, die sagen, ich kann von meiner Glaubenseinstellung her, kann ich Sterbehilfe nicht befürworten. Und das kann die Gesellschaft aber anders sehen. Dann ist es für mich vielleicht in dem Sinne nicht konservativ, das ist ein blödes Beispiel, aber ich will darauf hinaus, dass es darauf ankommt, ob ich finde, ich vertrete mit meinem Glauben, den ich aus irgendwas ableite, aus irgendeinem Buch, einen Absolutheitsanspruch und sage, das gilt für alle und mein Ziel ist, dass das für alle gelten soll. Das ist meiner Meinung nach fundamentalistisch. Wenn es sozusagen Grundwahrheiten gibt, auf die ich mich berufe, dann, wenn irgendwas für alle gelten soll. Und das, finde ich, ist eine fundamentalistische Position. Wenn man sagt, dass so wie ich die Bibel lese, nur so und nicht anders ist es richtig und das, was in der Bibel steht, gilt für alle. Und das, finde ich, ist ein Problem. Und es gibt, im Unterschied dazu, gibt es ein historisch kritisches Verständnis der Bibel auch, was vor allen Dingen aufgeklärte Protestanten vertreten wird, die sagen, okay, man muss die habe vielleicht die und die Position, aber ich kann damit auch leben und ich kann auch andere Religionen aushalten und ich muss nicht auf mein privilegierten Recht bestehen. Ich muss nicht sagen, aber Moment mal, wir sind das christliche Abendland, wir dulden hier vielleicht andere Sachen wie Buddhismus oder Yoga oder den Islam. Und damit können Leute gut leben und es gibt andere, die müssen das abwerten. Und das meine ich mit dieser privilegierten Position. Und es ist ein gradueller Unterschied und vor allen Dingen gibt es die Diskussion, auch eine akademische Diskussion darum, was sind Evangelikale und was sind christliche Fundamentalisten. Und die meisten Leute kommen halt zu dem Schluss, dass es sozusagen ein fließender Übergang ist und dass es sozusagen ein Set gibt von Einstellungen und Positionen, wo man sagen würde, das ist jetzt eindeutig christlich fundamentalistisch. Also das ist eine Debatte, würde ich eher sagen.
Ich nur noch mal kurz, um das zu rechtfertigen. Also, solange es Nachfragen gibt, ist es meiner Meinung nach notwendig oder sinnvoll, auch die Fragen erstmal beantworten zu lassen. Deswegen würde ich diesen Diskussionsteil wirklich versuchen, so lange hinauszuzögern, dass niemand mehr sich irgendwie ausgeschlossen fühlt, dadurch, dass eventuell noch bis ins Hierarchien bestehen. Also, genau. Und jetzt gab es hier vorne, glaube ich, noch eine Frage.
Das Problem der Debatte ist natürlich, dass Sie in Ihrem Vortrag und auch außerordentlich, sagen wir mal, Werten, Schlagworten argumentieren. Ich will jetzt mal zwei Beispiele rausnehmen, die Sie am Anfang angeführt haben. Das ist die Frage des Lebensrechts, Stichwort Abtreibung und Sterbehilfe. Und das zweite, die Familie. Unabhängig davon, wie Sie die Debatte führen, Sie führen sie aus, sagen wir mal, einer zweiten Ebene über der Sachebene. Muss ja die Gesellschaft eine Sachebene diskutieren. Also sie muss sich zu dieser Frage der Grenze des Lebens äußern. Insofern sage ich, die Debatte, die hier läuft, ist ja nicht außerhalb eines demokratischen Systems, sondern hier werden ja Stimmen eingebracht, Positionen. Und am Ende wird immer was rauskommen, was für alle gilt, in Form eines Gesetzes. Und von daher ist die Debatte, die den Fundamentalisten vorgeworfen wird mit ihren Argumenten, im Grunde genommen schon, dass gerade in der Frage des Lebensrechts von 130.000 Abtreibungen pro Jahr und in Zukunft die Debatte um die Sterbehilfe, die würden noch sehr zu schaffen machen. Würde ich sagen, da wird sich jeder dazu stellen müssen. Und er wird sich überlegen müssen, was ihm zu jedem Lebensalter dazu einfällt und wie er sich selber dazu positioniert. Und da gehe ich in die Wette mit ein, das wird sich in des Lebens wandeln.
Haben Sie noch eine Frage? Also darum geht es ja jetzt gerade nicht. Also ich würde nur sagen, eine Frage kommen, die Sie formulieren wollen. Oder
ja, die Frage ist, warum diskutieren wir nicht auch die Sachfragen, die dahinter stehen, die Sie in den Positionen nur bewerten als, was weiß ich, so nicht gültig oder als fundamentalistisch. Denn hinter jedem dieser Argumente steht ja eine Sachfrage, die muss geklärt werden.
Genau, da haben Sie vollkommen recht. Und deshalb wird es hier, ja, so haben wir ja vorhin gehört, es wird eine Veranstaltung geben zu Pränataldiagnostik. In der Position und man findet dann einen Kompromiss. Wer einen Absolutheitsanspruch vertritt, hat ein Problem mit einem Kompromiss. Hat ein Problem an demokratischen Aushandlungsprozessen teilzunehmen.
Aber wir machen es doch. Also ich verstehe jetzt den Einwand.
Naja, also
Sie unterstellen potenziell,
wir können ja die Bekenntnisinitiative fragen, welcher Kompromiss denn jetzt angestrebt wird. Und ich habe nicht erlebt, dass da von der Position abgerückt wird. Nein, nein, nein. Das ist Homosexualität, ist Sünde. Wir können gelebte Homosexualität nicht akzeptieren. Homosexualität ist Sünde, steht in der Bibel. Wir sind bibeltreue Christen. Was für ein Kompromiss soll ich von dieser Position aus eingehen? Und wenn ich kompromissbereit bin, dann bin ich kein Fundamentalist.
Es gab da noch eine weitere Nachfrage.
Eine kurze Bemerkung zu dem, was du eben gefragt hast, die Abgrenzung zwischen CDU und Rechten. Das ist ganz einfach, Franz Josef Strauß hat das schon formuliert, es darf rechts von der CDU reingeholt werden. NPD sagt schon mal gut, die sind nicht zu hoch, AfD ist ein Ausrutscher. Langsam fängt man an zu begreifen, was das wirklich bedeutet. Das war immer die Position. Rechts von der CDU-CSU darf es nicht geben, was gleichzeitig heißt, alles was rechts ist, muss in der CDU-CSU sein.
Ich bin
noch eine ganz kurze Nachfrage, weil es vorhin diesen Bericht ging. Wo kann man den nachlesen? Wo kann man sich den besorgen?
www.weiterdenken.de, sage ich jetzt einfach mal ganz. Der steht online auf der Seite von Weiterdenken, dieser Ableger der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Dresden.
Danke.
Gab es da noch mal eine Wortmeldung? Eine Frage?
Guck gerade.
Also, weil die Frage noch den Kompromiss ist. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jeder so lebt, wie er sagt, das ist mein Ding.
Aber nicht in Ihrer Kirche.
Ja, das stimmt. In der Kirche könnte es auch jeder leben. In der Verantwortung vor Gott, das ist die spannende Frage. Und wer sagt, Gott, das ist Ihrer vollkommen egal. Genau, dann hat sich die Frage doch erledigt für Sie.
Ja, und wenn ich den gleichen Wahlanspruch wie Sie vertrete?
Können Sie gerne vertreten. Da würde ich Sie weder bekämpfen noch sonst durchmachen. Das würde ich mal vermeiden.
Einen Moment bitte. Ich würde trotzdem jedem die Möglichkeit geben, bis also, zu einem gewissen Grad seine Position klar zu artikulieren. Und deswegen auch dieses Zwischenrufen und diese hektischen Debatten, ich glaube, die führen zu recht wenig. Bitte allen Beteiligten die Möglichkeit geben, die Ideen klar zu formulieren. Und dann ist es vielleicht auch eine Diskussionsgrundlage, ob da hier irgendwas passieren kann. Aber
ich wollte noch mal kurz auf die Frage antworten. Tatsächlich www.weiterdenken.de.
Da vorne.
Ja. Ich hätte nur mal eine Frage an den Herrn da hinten. Also, wieso ist es dann zum Beispiel homosexuellen Paaren zum Beispiel nicht gewährt, sag ich mal, beim Gottesdienst am Abend mal die erste Zeit zu nehmen? Also, da gab es schon auch schon so Fälle, was man nicht so gemacht hat, ne? Dass da die Menschen halt ausgeschlossen wurden, weil sie eben homosexuell sind, weil sie in einer gleichgeschlechtlichen, lesbischen, schwulen Ehe leben, Partnergemeinschaft. Das ist die Frage, die sich mir dann stellt. Ne? Da hätte ich keine Antwort drauf.
Gibt es dann hinterher die Diskussionsrunde? Das können wir gerne.
Wir haben leider eine zeitliche Einschränkung, deswegen würde ich erstmal, aber die Frage wurde an Sie gestellt. Sie können gerne kurz darauf antworten. Die Referentin ist auch kurz abkömmlich.
Also, es gibt Kirchgemeinden, wo das überhaupt kein Problem ist. Da können die gehen. Und dann gibt es aber genauso Kirchgemeinden, wo man sagt, mein Gewissen ist an der Bibel gebunden. Und wenn jemand sagt, ich will das gerne machen, da gibt es doch eine Reihe von Kirchgemeinden, wo das möglich ist.
Dann ist jetzt meine nächste Frage, ja. Wo Gott sind doch alle Menschen gleich, oder nicht? Also warum wie die Bibel machen, alle Menschen sind doch Gott gleich. Warum wird es dann in der Bibel quasi, also es wird in der Bibel so zitiert, ne, dass für Gott alle Menschen gleich sind, warum wird das dann nicht für homosexuelle Paare?
Weil da eben nur die Hälfte von der Bibel zitiert ist. Also wenn wir die schon zitieren, muss man es halt einsehen. Und da liegt das Problem eben zwischen Leuten, die sagen, nee, das können wir heute nicht mal so ernst nehmen. Die haben damit keine Probleme. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Aber das ist eine Gewissensfrage.
Mal machen Sie doch Ihre eigenen Veranstaltungen woanders, würde ich einfach sagen.
Ja,
alles in Ordnung.
also Fragmentisch und Teil sind extrem spannungsgeladen. Ja. Und ist natürlich auch sehr gut, ne, auf der einen Seite, weil man auch, glaube ich, auch Dinge ausgesprochen werden, die mal ausgesprochen werden müssen. Mhm. Aber so fundamentale Position, das ist meine Frage jetzt mal ganz konkret, weil jetzt auch die ganze Zeit auf diesen Kompromiss eingegangen wurde, im Sinne von, ja, was ist denn der Kompromiss? Der Kompromiss entsteht ja in den demokratischen Prozessen. Tatsache ist ja, egal ob wir das gut finden oder nicht, diese Fundamentalisten sind aber in ein demokratisches System eingeordnet. Und in dem Moment, wo sie in ein demokratisches System eingeordnet sind, müssen sie noch keinen Kompromiss schließen, solange es noch kein Gremium gibt, das übergeordnet als demokratisches System Kompromiss findet. Insofern sie sich dann mit diesem Kompromiss zufrieden geben, haben sie demokratisch agiert. Und das ist doch völlig in Ordnung. Deswegen verstehe ich diesen Vorwurf gerade nicht. Das ist also aus einer rein demokratischen Perspektive, warum es nicht in Ordnung ist, auch fundamentalistische Strömungen in einem demokratischen System zuzulassen, bis demokratische Entscheidungsfindungsmechanismen zwangsläufig einen Kompromiss herbeiführen, die nicht von den Fundamentalisten ausgehen können, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Aber eben zum Beispiel von einem übergeordneten Kirchengremium oder spätestens vom Bundesverfassungsgericht.
Ob die jetzt in der Kirche sein dürfen oder nicht sein dürfen, die sind in der Kirche. Also wie ich das finde oder nicht finde, ist ja vollkommen egal. Ich finde, die Kirche muss sich damit auseinandersetzen. Das hatte ich auch vorhin schon gesagt. Ihre Position ist, sie finden das sehr positiv, dass die da drin sind. Das können sie finden. Es ist nicht meine Debatte, was die Kirche damit macht. Also ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Und dennoch finde ich solche Positionen, die mit einem Absolutheitsanspruch vertreten werden, innergesellschaftlich schwierig. Und ich finde, ein Absolutheitsanspruch und ein demokratischer Aushandlungsprozess, diese beiden Sachen, die beißen sich. Und es mag immer noch Leute geben, die demokratische Aushandlungsprozesse führen. Natürlich. Aber auch sehr gut ohne fundamentalistische Position. Also man braucht die dazu nicht. Und das ist keine Kirchenfrage, das ist eine gesellschaftliche Frage. Und ich sage einfach, es muss für fundamentalistische, christlich-fundamentalistische Position, es muss dafür eine Sensibilisierung geben, es muss darum auch eine Debatte geben, um solche Positionen, die aus der AfD kommen und so weiter. Und das nicht erst an dem Punkt, wo man so eine Political Correctness-Debatte führt, wo man sagt, oh bäh, das ist aber rechts, oh bäh, das ist aber nazimäßig. Das ist nicht die Grenze, sondern die Grenze oder die Diskussion ist das, was wollen wir gesellschaftlich und worauf können wir uns einigen. Und Teil dieser Debatte können nicht fundamentalistisch, christlich-fundamentalistische Positionen sein.
Noch weitere Nachfragen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja,
ich noch eine kurze Wortmeldung. Ganz kurz zu der Herkunft. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit dem starken Auftreten der bekennenden Kirche, gerade in Dresden? Siehe hier Frauenkirche, also ein starker Bezug zum Nationalsozialismus.
Ich verstehe die Frage nicht. Also ich finde nicht, dass es eine Verbindung
gibt. Von der Tradition her, von der evangelischen Tradition in Sachsen oder in Mitteldeutschland.
Also die evangelische Kirche mit einer nationalsozialistischen Tradition unmittelbar in Verbindung zu bringen, finde ich schwierig, finde ich für diese Debatte auch nicht. Also das ist einfach keine sinnvolle Frage gerade, finde ich. Möchte ich auch nicht beantworten. Ist so eine. Also hat es das, also ich glaube nicht, dass ein christlicher Fundamentalismus den Nationalsozialismus braucht. Also oder nationalsozialistische Vorstellungen braucht. Das ist nicht die Grundlage von christlichem Fundamentalismus. Was nicht heißt, dass Christen nicht auch Nazis sein können.
Ja.
Ja, wenn es jetzt so von allen Beteiligten auch gewünscht wird, dann können wir jetzt tatsächlich ja nochmal die letzten 10 Minuten vielleicht in eine Art Debatte gehen. Genau.
Ich
geschrieben und nachher.
Bitte
noch
sprechen.
Ja, gerne. Hanni. Wenn ich den Vortrag und das gelesen habe, habe ich eine Befindlichkeit, muss ich zugeben. Als jemand, der schon in der DDR Christ war und die Vor- und Nachteile des Ganzen erleben durfte, ich bin zwar bei Vorteile, nämlich der klaren Positionierung, habe ich ein Problem, dass man dann kurz nach der Wende oder so jetzt in der Ecke gestellt wird. Weil, wenn Sie mich als Fundamentalist bezeichnen, weil ich dort mitarbeite und so, okay. Aber ich möchte das Gegenbeispiel aufmachen und da die Möglichkeit geben. Wer hier, ich habe jahrelang mit im Vorstand vom, also ich war Vorsitzender des Fruchtlandkreises Jugendrings und ich war am Kinder- und Jugendring Sachsen im Vorstand. Wer dort will, kann gerne den Jost Roth in der Geschäftsstelle nachfragen, Matthias Schmidt, ob dort fundamentalistisch gearbeitet wurde oder ob man demokratisch gearbeitet hat über Jahre, ob wir Sachen versucht haben, für junge Leute aufzubauen und ob wir uns dahinter gestellt haben. Und diese Leute, die das gemacht haben, da waren Leute, die an der Evangelischen Allianz sind, die waren teilweise Vorsitzende des Kinder- und Jugendlichen Sachsens, die jetzt einfach so mit pauschal, wenn man eben nicht Ross und Reiter nennt, mit dort in die Ecke zu schieben, das halte ich für bedenklich. Weil die Leute haben wirklich Demokratie angefangen, hier zu leben. Frank Richter in Dresden, wenn Sie das noch kennen. Die Leute haben wirklich Demokratie gelebt und kurz nach der Wende war es nämlich so, dass außer den Kirchen eigentlich momentan gar nichts gab, weil der DDR-Vereine verboten waren. Also die waren einfach die, die eine Struktur hatten noch. Und die haben natürlich dann bestimmte Sachen erstmal geprägt. Aber dazu kann ja, mich fragen wir gerne und fragt noch, Jost Rode, Kinder, Jugendlichen Sachsen, Geschäftsstelle, Matthias Schmidt, ob der Fundamentalist war.
Herr Schmidt, und vor allen Dingen, ich würde darauf kurz gerne antworten. Herr Schmidt, es geht ja nicht um Ihre Identität. Wenn ich über die Bekenntnisinitiative etwas sage, dann gilt das für die Position, die die Bekenntnisinitiative vertritt. Und damit meine ich nicht Herrn Schmidt und ich meine auch nicht das, was Herr Schmidt sonst gemacht hat. Über den ich an keiner Stelle übrigens gesprochen habe. Mhm. Herr Schmidt vom Jugendring ist das Problem. Das sagt doch gar niemand. Wenn Sie sich dort angegriffen fühlen, dann setzen Sie sich doch vielleicht, macht es ja mehr Sinn, sich mit den Positionen auseinanderzusetzen. Warum ist denn der, warum soll denn der Islam irgendwie eine gewalttätige Religion sein und so weiter? Warum soll denn irgendwie, warum muss ich denn, ich weiß gar nicht, ob Sie das machen oder nicht, ich weiß, ich habe mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, da wird über Masturbation gesprochen als Sünde, da wird die ganze Zeit, sollen die sich, die Kinder und Jugendlichen in so einer Jugendarbeit, sollen sich darauf konzentrieren, was ihre Sünden von mir aus auch.
Vorne gab es eine Wortmeldung.
Meine Frage wäre zum Fundamentalismus-Debatte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Fundamentalisten gibt es in jedem Lager. Es gibt nicht alle Muslime sind Fundamentalisten, nicht alle Christen sind Fundamentalisten.
Was sind denn Atheisten, oder? Fundamentalisten?
Und wahrscheinlich müssten wir die Debatte auch selbstkritischer und weiterführen.
Ist zu dieser Anregung Kommentare?
Schriftstück, ich mich denn als Atheist fundamentalistisch berufen soll. Auf Miltons oder Dantes. Inferno. Also ich weiß nicht genau, was da die Vorstellung eines atheistischen Fundamentalismus ist.
Meine Sprache verrät, ich komme aus der Sowjetunion, ich habe genug atheistischen Fundamentalismus erlebt.
Die letzten 5 Minuten jetzt, muss ich mal dazu sagen, ich muss nämlich dann irgendwann leider los. Ja.
Okay, dann würde ich gerne noch eine Wortmeldung loswerden. Und zwar, also meine Frage bezieht sich auf zwei Dinge. Also meine Feststellung ist, dass, also Sie sind sehr verärgert über diesen ganzen Zustand und so weiter. Und die Frage, die ich habe, ist, was würden Sie denn vorschlagen, was wir jetzt konkret tun? Weil es verärgert mich
schon auch. Wer sind denn wir?
Wir, die wir gegen fundamentalistische Evangelikale sind beispielsweise. Also was tun wir denn dagegen, also wenn wir es problematisch finden, und ich finde das durchaus problematisch, wenn man sagt, hier in Markersbach ist man religiöser als sonst wo, oder so diese Einleitenden, das finde ich krass. Oder also in dem Bericht. Oder an anderer Stelle, wenn man sich nicht deutlich von homophoben Positionen abgrenzt beispielsweise. Jetzt hier bei Ihnen aber erlebe, ich weiß nicht warum, vielleicht schon, weil es häufige Auseinandersetzungen schon gab und Sie gemerkt haben, Sie kommen jetzt hier in diesem Rahmen auch irgendwie. Und meine Frage an Sie ist, was würden Sie denn sagen, also was sind jetzt die nächsten Schritte? Was wären denn konkret die Kommunikationsfragen, wenn Sie sagen, Leute reden nicht mit Ihnen, wie gehen wir denn da weiter vor? Also,
ich finde, das ist nicht gar nicht nur meine Frage oder sowas. Also ich finde, das ist eher so eine Frage, die würde ich gerne ans Plenum geben. Und ich finde, das muss sozusagen auch jeder für sich entscheiden. Also ich habe jetzt hier keinen Fahrplan und ich will hier auch keine von mir aus praktische Vorschläge machen oder so. Vielleicht ist eine kritische Teilnahme an einem Marsch für das Leben ganz gut. Also natürlich gibt es Einzelbeispiele, aber ich finde, der Anspruch ist, dass jeder für sich selber auch eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung also ich bin ja nicht der Messias.
Ja, das ist ja gerade anzugehen. Also wir versuchen ja mit dem Messias gerade anzugehen.
Ja, genau. Genau, und dann machen Sie sich doch Ihren Kopf. Finde ich wirklich, das muss halt gemacht werden. Also ich habe jetzt hier keinen Fahrplan, wie Sie damit jetzt umgehen sollen.
Ja.
Wenn ich vielleicht das aufgreifen darf. Genau, das Gespräch brauchen wir. Aber das Gespräch ist nur möglich, wenn wir uns nicht in Schubladen schieben. Ja, mit Rechten redet man. Punkt. Ja? Und an der Stelle, das haben wir in der Ukraine jetzt erlebt, ja? Die Kiew sind Faschisten, mit denen redet man nicht. In Ostukraine hat man sich nicht in die Schublade schiebt.
Ich glaube, wir haben vorhin schon mal weiter, da ging es um Sachfragen. Und die Sachfragen wurden ja bisher immer so im Bogen gemacht. Deswegen ist ein komischer Metadiskurs über Kommunikation aufgemacht. Und da werden die Herren vor mir zum Beispiel auch in der Schuld, weil sie anderen springen, wo der Kompromiss ist.
Wo denn jetzt der Kompromiss wäre in einem demokratischen Aushandlungsprozess, weil die Frage vorhin umgangen wurde, wo denn jetzt zum Beispiel der Kompromiss bei der homosexuellen Lebenspartnerschaft im Pfarrhaus, wo wäre da zum Beispiel ein Kompromiss, der aus einer evangelikalen Position vertreten werden könnte?
Vielleicht, also die Sache, das haben Sie ja schon richtig zitiert, 2010 wurde das von der EKD nochmal aufgegriffen, das Pfarrdienstgesetz. Hintergrund meines Wissens war diese eine Frage der Homosexualität, sondern die Frage zum Beispiel, dass es kompatibel ist, von einem Bundesland ins andere zu ziehen. Aber dort ist es natürlich so, das muss ja vielleicht der Jugendliche, der es nicht jetzt in der Kirche gebunden ist, wissen, es herrscht andererseits eine Residenzpflicht. Das heißt, der Pfarrer, der für eine Gemeinde zuständig ist, muss in dem Pfarrhaus wohnen. Das nochmal zum Verständnis. Der kann sich also eine eigene Wohnung suchen. Kann man darüber denken, wie man will, aber es ist halt so. Ne? Und jetzt ist die Frage, natürlich war schon immer die Frage, was wird mit dem so, dass die eigentlich zum größten Teil Krankenhausseelsorger wurden. Das heißt, sie hatten nicht diese Pflicht, in dem Pfarrhaus einer Gemeinde zu wohnen, sie konnten aber ihren Beruf ausüben. gleichzeitig so zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt ins Pfarrhaus geht, dann ist es, das kann ich die Antwort nur geben, es wird ein demokratischer Prozess sein. Schätzlich am Ende wird eine Synode irgendwann darüber entscheiden müssen, ist das jetzige momentane Kirchleitungsbeschluss so umzusetzen oder nicht. Es gibt, wie gesagt, einen Kompromiss im Moment, der voraussetzt, dass die Einmütigkeit des jeweiligen Kirchenvorstands vorausgesetzt, die Zustimmung des Bischofs und des Superintendenten, der Kreischef, kann ein homosexuelles Ehepaar im Pfarrhaus einziehen. Das ist der momentane Kompromiss.
Also ja, und wenn Sie kein Problem damit hätten, gäbe es die Diskussion gerade nicht.
Ja. Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil auf mich kommt es nicht an. Das ist wieder Demokratie. Vielleicht haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Ob ich jetzt das Problem damit habe oder nicht, wird wahrscheinlich den gesetzgebenden, kirchengesetzgebenden Leuten relativ egal sein. Die müssen irgendwann eine Entscheidung treffen. Das ist nun mal Demokratie. Irgendwann kommen wir zum Ergebnis.
Und ja, ich denke, Sie sind auch Teil eines demokratischen Prozesses und insofern zählt natürlich auch Ihre Meinung in der Willensbildung in der Kirche. Die Zeit ist vorüber und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, besonders bei Jennifer, die in Zukunft damit umgegangen werden kann, höchst individuell. Und ja, vielen Dank, noch einen schönen Weg nach Hause, schönen Sonntag.